Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Und heute sitzt die Annemarie bei mir. Hallo Annemarie.
Hallo Anne.
Annemarie, du hast den FABU-Nachwuchspreis für deine Masterthesis gewonnen. Dafür erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Vielen herzlichen Dank.
Wir starten rein. Ich stelle dich erstmal vor. Ich gebe ein paar Infos zu dir. Und zwar, Annemarie, du hast deinen Masterabschluss hier an der BUW im Jahr 2024 im Master of Science Sustainability Management gemacht.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Ach, schon eine Weile her.
Ja, dann gehen wir noch ein Stückchen zurück, weil du bist 2022 an die BUW gekommen für genau diesen Master. Und das Forschungsthema deiner Arbeit lautet, Obacht, es ist Englisch, ich lese es einmal vor. From Experience to Impact, Determinants for Sustainable Value Creation by Women Entrepreneurs in Kenya. So, das müssen wir vielleicht einmal grob, vielleicht nicht wortwörtlich, aber einmal grob übersetzen. Worum ging es in deiner Masterarbeit, Annemarie?
Genau, ich versuch's. Ich versuche auch im Verlauf möglichst auf deutsche Wörter zurückzugreifen.
Wir schauen einfach.
Genau. Und zwar geht es im Kern darum, inwieweit die Erfahrungen von weiblichen Gründerinnen dazu beigetragen haben, dass sie nachhaltige Unternehmen gegründet haben. Und das Ganze ist dann von der Lokalisierung auf Kenia gefallen und begrenzt.
Ja. Wie es dazu gekommen ist, dass das auf Kenia gefallen ist und auch noch viel mehr im Detail in dein Thema gehen wir gleich. Super spannend. Aber wir gehen zuerst einmal in deine Geschichte und in deinen Weg hin zu diesem Thema. Nimm uns da mal mit. Wo genau ging dein Weg hin zu diesem Thema los?
Wo ging, okay, das klingt schon nach einer sehr ausführlichen Frage.
Bitte.
Genau, ich fange aber einfach mal so nach dem Abi an.
Ja.
Da hat es mich tatsächlich zuerst nach Aachen gezogen.
Mhm.
Da bin ich dann auch für den Bachelor geblieben. Ich habe allerdings den Studiengang gewechselt,
mhm.
Hatte vorher mit was anderem angefangen und bin dann zu BWL gewechselt.
Mhm.
Was relativ weit weg von dem vorherigen Studiengang war, aber mir doch irgendwie ganz nahe gelegen hat. Und das habe ich dann auch dual gemacht, direkt mit Unternehmensbezug,
ja,
in einem mittelständischen Familienunternehmen. Und genau, in diesem Kontext hatte ich dann auch das erste Mal die Berührung mit einer Nachhaltigkeitsthematik im Unternehmenskontext,
ja,
beziehungsweise im Studium dann, und habe meine Bachelorarbeit zum Nachhaltigkeitscontrolling geschrieben und habe für das Unternehmen ein Konzept dazu entwickelt, wie man ein Nachhaltigkeitscontrolling aufbauen könnte.
Das hast du für diese Firma gemacht, wo du, wir erklären das nochmal, duales Studium. Du hast also einen praktischen Teil gemacht und einen Studiumsteil dazu gemacht, einen theoretischen,
ja,
Teil,
genau,
dazu gemacht, genau. Und für diesen Betrieb, in dem du gearbeitet hast, war dann deine Bachelorarbeit ein Nachhaltigkeitskonzept zu entwerfen?
Genau, also nicht das Konzept zur Nachhaltigkeit, sondern einfach so ein bisschen, wie kann man das Ganze in Controlling-Umfeld einbauen. Also welche Key Performance Indicators könnte man benutzen und solche Sachen, genau.
Mhm. Ja. Weißt du, ob die da was von umgesetzt haben?
Das weiß ich nicht tatsächlich, weil das ist ja dann
aber
doch.
Du hast es ihnen mal da gesagt.
Genau, genau. Es ist ja einfach sehr intern, wie man dann so ein Controlling dazu aufbaut, deswegen.
Ja, ja, okay. Genau. Das war der erfolgreiche Abschluss deines Bachelors. So, und dann, was stand dann an? Du hast soweit ich das erinnere, hast du dich entschieden, dass du arbeiten gehst.
Genau, ich habe ja schon gearbeitet, dann auch, ja, während dem Bachelor, und wollte dann auch nicht unbedingt einen Master machen. Also ich hatte es zwischendurch überlegt, habe es dann aber wieder verworfen und bin dann ins Controlling eingestiegen an einem Forschungsinstitut in Aachen. Hab mir dann aber relativ zügig auch überlegt, weil das ist so ein Umfeld, in dem man dann eben auch doch viel Forschungsbezug hat,
ja.
Dass ich doch noch einen Master machen möchte. Genau.
Das ging relativ flott, richtig? Also du hast das relativ flott nach deinem Einstieg in das Forschungsinstitut hast du entschieden, ach komm, wird doch Master.
Genau, das waren irgendwie, glaube ich, so 6 Wochen.
What happened?
Also wie gesagt, das ist so das Umfeld, das dann total motivierend ist, doch noch mehr zu machen. Genau, und gerade in diese Forschungsrichtung.
Das heißt, du hattest da einen oder eine Vorgesetzte und hast dann irgendwann nach 6 Wochen gesagt, hallo, ich habe hier vor 1,5 Monaten angefangen, aber ich habe mich umentschieden, ich würde doch noch gerne.
Das war ja nicht so richtig, also es war parallel. Also ich habe trotzdem meinen Job ganz normal gehabt und habe dann halt überlegt, ja, was kann ich denn machen, was damit funktioniert in dem Sinne. Weil für mich war gar keine Option, dann nicht mehr weiterzuarbeiten, sondern es war einfach nur so ein On-Top. Und das haben bei uns auch relativ viele Menschen gemacht.
Mhm.
Dass man dann irgendwie noch einen berufsbegleitenden Master gemacht hat oder sowas.
Ja.
Aber das war dann nicht ganz die Option, die ich gewählt habe.
Nämlich, du hast dich umgeschaut nach der schönsten und besten Universität in NRW und bist natürlich in Wuppertal gelandet.
Nein, ja, wie war der oder Weg so hin, ähnlich.
Wie war der Weg hin nach Wuppertal und zu deinem Studiengang? Der
genau, das war tatsächlich sehr pragmatisch, muss ich gestehen.
Damit.
Ich wollte an eine Uni. Und ich hatte einen FH-Bachelor.
Ah.
Und dann gibt es nicht so viel Auswahl, wo das so einfach ist.
Mhm.
Und zudem war halt auch diese Nachhaltigkeitsthematik, die ich ja dann schon gerade in diesem Controlling-Bezug eben hatte vorher. Und es hat mich interessiert. Ich wollte da weiter einsteigen. Und dann war natürlich der Sustainability-Management-Studiengang ziemlich passend.
Ja.
Genau.
Ja, und dann hast du dich da beworben. Und bist eingestiegen in dein Masterstudium, neben der Arbeit für das Forschungsinstitut.
Richtig.
Da denke ich auch immer noch Hut ab. So, und dann läuft man da los in so ein Masterstudium und dann darf man sich ja irgendwann spezialisieren. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du in deinen Fachbereich, wo du am Ende auch deine Arbeit drin geschrieben hast, angekommen bist?
Ja, auch wieder so ein bisschen pragmatisch und, und ein bisschen, sag mal, das kam auf mich zu irgendwie. Genau, ich hatte im ersten Semester eine Lehrveranstaltung, Corporate Sustainability, vom Lehrstuhl für Sustainability Management.
Mhm.
Und im Anschluss an die Klausur, als dann die Note da war, kam auch eine E-Mail von dem Professor, bei dem ich diese Lehrveranstaltung hatte, der gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm am Lehrstuhl als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten.
Mhm.
Genau, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht.
Aber du hast doch schon gearbeitet. Ich frage nur noch mal nach.
Genau, ich habe das mit wenigen Stunden, also so 5 und am Ende 8, aber dann gemacht und dann eben in dem Kontext des Lehrstuhls, des Forschungsprojekts an diesem Lehrstuhl, an dem ich ein bisschen beteiligt war, auch das Thema für meine Masterarbeit gefunden.
Ja, das heißt, da kam dann irgendwann diese räumliche Begrenzung mit Kenia und diese thematische Fokus, dass es auf weibliche UnternehmerInnen gehen sollte. Wie kam das? Also das ist ja schon eine super spezifische Kombi mit dieses Land und auf weibliche Gründerinnen fokussiert.
Genau, also das Land ist auch so ein bisschen aus diesem Projekt resultiert. Da hatten wir eine Datenbank aufgebaut, die Nachhaltigkeitsunternehmen in Subsahara-Afrika beinhaltet und also Startups dazu. Und das Ganze war zusammen mit einem Forschungsinstitut in Nairobi, die da mit involviert waren.
Okay.
Und dann konnte ich für meine Masterarbeit eben mit Bezug zu diesem Projekt einen Forschungsaufenthalt machen in Kenia.
Ja.
Und da kam der Kenia-Bezug her. Und der Bezug zu den weiblichen Gründerinnen war einfach, auch nochmal, also grundsätzlich, man muss sein Thema ja irgendwie eingrenzen und wenn dann grundsätzlich nachhaltige Unternehmen oder nachhaltige Startups sind schon sehr weit und dann ging es nochmal Richtung Tech oder Agritech oder sowas, dann ja, kann man das eingrenzen. Diese Perspektive zu den weiblichen Gründerinnen hat auch ganz gut zu der Forschung von einer Kollegin gepasst.
Okay.
Die eben auch den Fokus auf Female Entrepreneurship setzt.
Ja, genau. Klar. Du hättest es auch auf den Startup-Bereich begrenzen können, aber du hast dann halt gesagt, ich fokussiere es eher dann auf die.
Genau, und das war halt noch mal mehr eine Forschungslücke als Startups allgemein oder nachhaltige Startups allgemein, genau.
Ja, so, und dann setzt du dich dahin, legst diesen Titel fest und startest rein. Du musst ja ein Konzept gehabt haben. Was war dann das Konzept? Wie hast du das geplant, deine Masterarbeit? Wie sollte die aussehen?
Das Konzept war, sagen wir mal so, hat sich mehr oder weniger aus den Interviews ergeben. Also das hat gestartet mit den Interviews und
das war also Punkt 1. Du wolltest Interviews führen mit diesen Unternehmerinnen.
Genau. Der Startpunkt war eben das Methodische mit den Interviews, dass ich semi-strukturierte Interviews führen wollte. Und das war eine Methodik, mit der ich mich ganz wohl gefühlt habe für eben die Forschung.
Jetzt müssen wir alle Menschen da draußen einmal mit ins Boot holen. Was ist, also ich meine, ich kenne es ja vom Podcasting, aber was ist ein semi-strukturiertes Interview? Also
genau, also das ist ziemlich genau das, was du jetzt im Podcast mit mir machst. Du hast vorher Fragen, die festgelegt sind, aber die auch in einer gewissen Weise offen gestaltet sind. Es gibt nicht nur Ja- und Nein-Antworten, es gibt Antworten, die eben möglicherweise auch zu Nachfragen führen. Also es ist so grundsätzlich eine Struktur, an der man sich lang hangelt, deswegen strukturiert, aber weil man eben auch diesen Spielraum für andere Antworten und Nachfragen hat, sind es dann eben semi-strukturierte Interviews.
Ja. Genau, so, das war der Plan. Das ist ja schön, wenn man diesen Plan fasst und sagt, ich suche mir Gründerinnen, mit denen führe ich Interviews. An die musste ja aber auch rankommen. Wie war das? Wie war der Prozess? Wie hast du entschieden? Und du hast gesagt, es gibt viele von diesen Startups da unten mit Sustainability-Fokus. Wie hast du selektiert? Wo hast du gesagt, ja, mit der würde ich das gerne machen und mit der würde ich das gerne machen? Und wo hast du dir deine Leute dafür geholt?
Also, sagen wir mal, selektieren zu können, würde voraussetzen, dass man einfach sehr, sehr viele Kontakte hat.
Ja.
Das ist nicht unbedingt der Fall.
Okay.
Ich habe natürlich mit der Datenbank gestartet und dann eben geschaut, welche Unternehmen sind von Frauen gegründet worden oder mit weiblicher Beteiligung. Ich habe aber auch ganz einfach auf LinkedIn mal gesucht. Und Startup-Incubators angeschaut, welche Startups wurden da gefördert oder sind da irgendwie in Verbindung mit. Und dann auch natürlich das Netzwerk so ein bisschen genutzt von dem Forschungsinstitut in Nairobi, von meiner Kollegin am Lehrstuhl, von den Gründerinnen, die ich sozusagen als erstes angesprochen hatte.
Mhm.
Die haben dann auch viele Kontakte weitergegeben.
Mhm.
Und so bin ich dann auf in Summe 14 Interviews gekommen.
War das der Plan oder hättest du eigentlich total gerne mit 50 Leuten gemacht?
Also 14 sind für eine Masterarbeit schon ziemlich viel.
Ja.
Der Gedanke war, je nachdem, vielleicht auch noch ein paar mehr. Also ich hatte tatsächlich auch 17 Gründerinnen, die mit mir sprechen wollten. Es hat leider dann terminlich nicht ganz gepasst, die noch mit reinzunehmen.
Mhm.
Genau, aber vom Umfang war ich mit 14 völlig zufrieden.
Genau, so, dann hast du deine 14 Leute gefunden, hast gesagt, jetzt auf Interviews. Das heißt, du hast wieder deine Koffer gepackt und bist nach Kenia geflogen und hast 14 Interviews gemacht.
Jein. Genau, also ich bin nach Kenia und habe dort auch Interviews gemacht. Gerade die ersten Interviews, oder das erste Interview hatte ich auch schon vorher mit jemandem auf einen Termin festgelegt, war direkt in den ersten paar Tagen, haben wir uns dann getroffen auf einen Kaffee und dieses Interview geführt zusammen. Es war auch sehr cool, wenn man dann direkt so ein bisschen mit in diese Kultur einsteigt dort. Genau, und dann hat sich das ergeben, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade es war Regenzeit zu dem Zeitpunkt und leider auch viele Überschwemmungen.
Oh.
Genau, man hat es auch hier so ein bisschen mitbekommen in der Tagesschau. Zum Beispiel wurde es auch erwähnt, es hat dann dazu geführt, dass meine Oma ganz oh panisch war und gefragt hat, ob ich auch runtergegangen bin.
Oh weh.
Aber das hat es leider ein bisschen schwieriger gemacht, Leute persönlich zu treffen. Deswegen konnte ich dann auch nicht unbedingt in die Gegenden reisen, wo ich tatsächlich hin wollte, um Leute zu treffen noch, die ein bisschen außerhalb waren. Aber alles, was so in Nairobi war, konnte ich dann auch mich einfach zum Interview treffen.
Ja.
Und ansonsten wurde es dann ein Zoom-Call oder ja. Teams-Meeting,
ja.
genau.
Ja, okay. Wie haben die Damen reagiert, als du sie angesprochen hast, dass du sie gerne interviewen möchtest über ihr Start-up? Gab es da verhaltene Reaktionen oder waren die alle sofort Feuer und Flamme? Wenn du gesagt hast, ja, ich komme von der Deutschen Uni, ich mache hier meine Masterarbeit, würdest du mit mir sprechen?
Das war eigentlich schon motiviert.
Ja.
Also prinzipiell war das, natürlich ist es auch so ein Bias drin, weil ich nur mit den Leuten gesprochen habe, die natürlich auch Lust hatten, mit mir zu sprechen.
Ja.
Von daher... Genau, das, aber grundsätzlich hatte ich auch eine ganz gute Quote an Leuten, von denen, also die ich kontaktiert hatte,
ja.
die dann tatsächlich auch mit mir gesprochen haben.
Ja. Nochmal zurück zu dem Punkt, du hast ja gearbeitet an zwei Ecken und Enden. Wie macht man das, dass man da einfach, wie lange warst du weg in Kenia? Du kannst ja nicht einfach deinem Arbeitgeber sagen, so, tüdelü, ich fahre jetzt für meine Masterarbeit mal 3 Monate nach Kenia. Sieht
genau.
mal zu.
Ich war tatsächlich auch nur einen Monat weg.
Ah.
Genau, habe dann eben Urlaub genommen und das dann einfach als Urlaub gemacht.
Das hat funktioniert, ja,
genau.
Okay, alles klar. So, lass uns mal über diese Interviews sprechen, weil das finde ich super spannend. Du hast ja einen Plan gemacht, worüber du mit denen reden möchtest oder was an Informationen du auf jeden Fall brauchst aus diesen Interviews. Und da hast du so, für die Interviews hast du 5 Keypoints definiert. Die würde ich jetzt gleich einfach mal, die können wir jetzt mal durchgehen und dann würde ich gerne wissen, wie legt man das fest? Warum sind es genau diese 5 Punkte geworden? Warum waren die dir wichtig? Warum wolltest du die abfragen? Wir fangen mal an. Das erste hast du aufgeführt, sind General Demographic Information. Was versteht man darunter? Und
genau, also so grundsätzlich war ja der Gedanke der Arbeit rauszufinden, was motiviert oder was beeinflusst diese Gründerin. Und dazu wollte ich natürlich auch erstmal so ein paar grundlegende Informationen, wie alt sind die, wo kommen die her, aus welcher Region, welchen Bildungsabschluss haben die eine Familie mit eigenen Kindern zum Beispiel auch und solche ganz allgemeinen Daten.
Mhm. Genau, das wird mit erhoben. Genau, hast du gerade schon gesagt, Educational Background, also welchen Bildungsabschluss haben die, ihre Motivation, warum sie ein nachhaltigkeitsgeprägtes Business aus dem Boden gestampft haben irgendwo. Und dann hast du einen Punkt, und den finde ich super interessant. Specific challenges they encountered as female entrepreneurs. So, und da hinsichtlich, wie ist der Zugang zu Ressourcen? Was für Barrieren begegnen sie? Was für soziale und kulturelle Hürden sind da vielleicht aufgetaucht bei denen? So, da würde ich gerne einmal kurz reingehen. Wie ist denn die Situation für Frauen oder für weibliche Gründerinnen da in Kenia? Wie sieht das aus?
Ja, ich würde es gar nicht unbedingt mal auf Kenia begrenzen, diese Frage.
Ja,
also
okay.
Es ist halt immer ein Unterschied, ob man als Frau ein Unternehmen gründet oder als Mann. Und natürlich ist es dann dort genauso. Also dort ist es vielleicht ein bisschen anders nochmal vom sozialen Kontext.
Was heißt das?
Dass
haben die Familien da eher was gegen, dass die sich selbstständig machen? Oder was verstehen wir unter dem sozialen Kontext?
Genau, also es hängt tatsächlich sehr von der Familie ab, was ich mit den Gründerinnen jetzt oder was ich von den Gründerinnen gehört habe, aber auch vom Dorf. Es hängt auch nicht nur, ich sag mal, an den Gründerinnen selbst, sondern so ein bisschen auch, wie die Unternehmen aufgenommen werden. Also zum Beispiel, ob die Produkte oder die, also ob mit den Unternehmerinnen zusammengearbeitet wird, ob eben das Unternehmen angenommen wird
ja.
als solches. Also wenn das Unternehmen oder die Gründerin dann eben mit verschiedenen Menschen mit dem ihr Produkt verkaufen möchte zum Beispiel oder
ja.
wenn die Zusammenarbeit einfach mit anderen, das ist ein bisschen geprägt, je nachdem wie der Kontext in der Region oder eben zum Beispiel auf dem Dorf ist,
ja.
dass Produkte eher angenommen werden, wenn die von einem Mann verkauft werden.
Ja.
Als von einer Frau.
Ja.
Genau. Und das sind unter anderem eben auch solche Hürden, die dann weibliche Gründerinnen erfahren.
Okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie bei Banken schwerer an Kredite kommen oder dass es da irgendwie Gesetze gibt, die es Frauen erschweren zu gründen?
Das auch zum Teil.
Ah.
Dadurch, was viele mir erzählt haben, ist eben dadurch, dass sie kein Land besessen haben, weil es tatsächlich auch eine rechtliche Einschränkung zum Landbesitz gab, dass dann eben auch Kredite bei einer Bank schwieriger zu bekommen sind, weil man eben keinen
Weil der Gegenwert fehlt.
Genau.
Ah, okay. Also gar nicht, weil sie das Land für das Projekt brauchten, sondern einfach, weil sie nichts als...
Als Gegenwert eben hatten für den Kredit.
Okay.
Und das macht es dann ein bisschen schwieriger. Und dann war man eben auch darauf angewiesen, Unterstützung von zum Beispiel Familienangehörigen, die eben die Möglichkeit hatten, zu bekommen.
Mhm. Also es hört sich alles total Community abhängig an, so aus welcher Familie komme ich, aus welchem Dorfumfeld komme ich, so wie sehr werde ich unterstützt von meiner Community?
Ja, also wieder auch positiver Bias so ein bisschen, weil alle Gründerinnen, mit denen ich gesprochen habe, hatten eben diese Unterstützung von Familie, von ihrem Dorf, allen Menschen drumherum sozusagen.
Ja. Dann habe ich hier noch stehen, hast du mit einbezogen die Strategien, wie sie ja, ich lese es mal auf Englisch vor, Strategies for Identifying Opportunities. Also haben die vorher Marktanalysen gemacht, wie weit sie mit dem Business, was sie da vorhaben, kommen können oder wie sind sie daran gegangen?
Zum Hintergrund der Frage, ich habe natürlich während diesen Interviews super viel darüber gelernt, wie das tatsächlich abgelaufen ist und die Frage oder diese Fragenbereich, der entstand natürlich beim Brainstorming vor den Gesprächen und es war teilweise schon so, dass so ein bisschen Marktforschung gemacht wurde, aber teilweise eben auch das genaue Gegenteil. Man hat eigentlich ein Produkt für sich selber entwickelt und plötzlich festgestellt, andere Leute wollen es auch.
Als Bedarf.
Ha, genau.
Nice. Nachfrage, genau, Angebot
genau.
Und Nachfrage.
Genau, die Nachfrage war schon fast vor dem Angebot da. Das ist so dann der Hintergrund. Also es hat sich sehr unterschiedlich entwickelt und dann war da eben auch teilweise mehr oder weniger Strategie mit bei.
Ja. Cool. So, das Letzte, was du noch definiert hast für dich, was du abfragen wolltest, war ihre Perspektive auf Nachhaltigkeit und den Einfluss, den man damit haben kann. Da hätte ich jetzt total naiv gefragt, naja, aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein nachhaltiges Unternehmen gründen, dann muss dem Nachhaltigkeit ja schon irgendwie am Herzen liegen. Wieso war das ein Faktor? Wieso hast du das mit reingenommen?
Für mich wollte ich einfach die Frage klären, ob Nachhaltigkeit der Kern des Unternehmens war oder ob Nachhaltigkeit einfach nur ein zufälliges Nebenprodukt war.
Ah.
Wenn man eben, wie ich gerade angesprochen hatte, das Beispiel, dass das Produkt sozusagen für den Eigengebrauch gedacht war und dann plötzlich wollten es eben andere Leute haben. und dann entsteht halt ein Unternehmen daraus und dann ist dieses Produkt zufällig nachhaltig und dann ist es zufällig dann ein nachhaltiges Unternehmen am Ende.
Okay.
Andere sind aber auch von der anderen Richtung reingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen schauen, uns ist sind Nachhaltigkeitsziele total wichtig, gerade sowas wie Zero Hunger, was ja dann doch in der Region auch nochmal ein relevantes Thema ist, oder auch Abholzung von Wäldern, die dann auch von der Richtung reingegangen sind.
Mhm. Genau, also Fokus oder Byproduct sozusagen war der Hintergrund dieser Frage. So, und dann ging es an die Geschichten von diesen 14 Frauen. Und da darfst du jetzt gerne einfach mal erzählen, was ist dir da alles begegnet? Also wir haben da relativ wenig Vorstellung von, was da in dem Landstrich alles Faktor sein kann, um getrieben zu werden, ein eigenes Produkt zu entwickeln. So.
Genau, vielleicht steige ich einmal gerade ein mit dem, was ich eben erwähnt hatte, diesem zufälligen Produkt.
Mach mal.
Das ist eine Gründerin gewesen, die Bienen gezüchtet hat und dann eben Honig und Bienenwachsprodukte und sowas verkauft hat. Aber das war gar nicht das Unternehmen selbst, sondern dieses Unternehmen, was sie dann gegründet hatte, da ging es um Zubehör für diese Bienenzucht. Und sie haben halt ein Problem gehabt, dass die nicht so langlebig waren, diese Produkte, die sie hatten, eben um ihre Bienenstöcke zu halten.
Mhm.
Und dann hat sie sich hingesetzt, geschaut, was kann man machen, wie kann man das für sich selbst eben verbessern.
Mhm.
Und dann kamen Anfragen, ob man dann nicht dieses Produkt auch anderen zur Verfügung stellen könnte.
Ja.
Genau, und darüber hat sich dann eben das Unternehmen entwickelt. Und das ist dann auch so ein bisschen der Kern ihrer Geschichte, weil sie zusammen mit ihrem Vater diese Bienenzucht gemacht hat.
Ja.
Und das dann auch ein bisschen verbreitert hat. Also die haben dann neben den Produkten auch angefangen, Beratungen anzubieten, wie man eben das verbessern könnte, also als Bienenhaltung und eben diese Produkte anwenden kann und solche Sachen, sodass sich das daraus entwickelt hat. In dem Zusammenhang natürlich ist bei ihr auch total das Umfeld da gewesen, was diese Gründung unterstützt hat.
Klar, wenn sie es schon mit Papa zusammen gemacht hat.
Genau. Und
Hat sie dir erzählt, oder weißt du noch, kannst du dich noch dran erinnern, ob sie, hatte sie da Manschetten vor, als die ersten Anfragen kamen und sie gemerkt hat, so hui, da ist eine Nachfrage, vielleicht müsste ich hier ein Business aufbauen und vielleicht wäre das, oder war sie da sofort Feuer und Flamme? Ich kann mir vorstellen, wenn man eigentlich nur gedacht hat, so ich mache das hier für mich und dann kommen auf einmal die ersten 5 Anfragen mit, können wir das auch haben, dass man da am Anfang so ein bisschen, das mit ein bisschen Respekt hat.
So. Genau, also ich hatte auch den Eindruck, dass es auch sehr langsam vorangegangen ist in dem Sinne, weil das gar nicht so geplant war.
Ja, ja.
Genau.
Was noch? Was ist dir noch begegnet? Was für tolle Projekte haben die Damen, mit denen du da unten gesprochen hast, sonst noch?
Ein Faktor, der mir immer wieder begegnet ist, so aus dem Hintergrund der Frauen, war das Thema Kochen. Kochen mit Feuerholz und Belastung durch Rauch und Qualm von diesem Kochen beim Feuerholz.
Belastung der Frauen.
Belastung der Frauen, Belastung der Familie.
Ja.
Die Gründerinnen haben das ja in der Regel aus ihrer Kindheitsperspektive erzählt. Also sie waren als Kind eben in der Familie aufgewachsen, die dann auch mit Feuerholz gekocht haben, ja, wo die Mütter dann eben das Kochen übernommen haben. Und dann hatte diese gemeinsame Geschichte unterschiedliche Facetten. Eine Gründerin hat erzählt, dass sie im Gegensatz zu ihrem Bruder natürlich Feuerholz sammeln gehen musste.
Ja.
Und er in die Schule gehen konnte und sie dann nur sporadisch. Eine andere Gründerin hat erzählt, dass sie selbst sehr darunter gelitten hatte, dass es immer verqualmt war.
Ja.
Und andere haben auch erzählt, dass sie eben mitbekommen haben, welche gesundheitlichen Auswirkungen das auf ihre Mütter hatte. Dadurch, dass eben dauerhafte Rauchumgebung vorhanden war. Mit Husten und eben auch anderen Erkrankungen dann, die daraus resultiert sind. Genau. Und es war dann für einige eben ein Grund mit, warum man sich überlegt hat, was kann man da anders machen.
Ja.
Und viele von diesen Gründerinnen haben dann auch Unternehmen gegründet, die im Weiteren eben mit nachhaltigem Kochen zu tun haben.
Was waren dann deren Lösungen? Also ich meine, was hat man da für Lösungen? Du siehst das Problem und sagst, ja gut, muss ich anders machen? Und dann kam was bei raus.
Genau. Eine hat zum Beispiel Briketts entwickelt aus Bioabfällen und Kohle, also Holzkohle, die weniger gequalmt haben und viel langlebiger, also länger gebrannt haben. Eine andere hatte elektrische Herde entwickelt. Jemand anderes hatte zum Beispiel Biogasanlagen, also im kleineren, gebaut, dass man dann mit Biogas kochen konnte.
Ja.
Genau. Also sehr, sehr viele verschiedene Varianten an dieses Problem heranzugehen.
Das hört sich schon total nach Ingenieurswissenschaften an. Also da muss doch der Bildungshintergrund eigentlich eine große Rolle gespielt haben, oder?
Ja, tatsächlich, die Hintergründe waren auch unterschiedlich. Also die meisten hatten zumindest in irgendeiner Form einen Bachelor-Abschluss oder Ähnlichem.
Okay.
Einige aber tatsächlich auch einen Master. Es war auch eine Ingenieurin dabei, genau. Mhm. Und das hat es dann auch nochmal, also es war auch sehr breit gefächert. Aber es gab einen Bildungshintergrund,
ja,
der schon etwas ausführlicher war in den meisten
Fällen. Also auch das Mädel, was als Kind noch Feuerholz holen musste, hat es dann irgendwie geschafft, in die Bildung einzusteigen und sich einen Bildungsabschluss
zu erkämpfen auch teilweise. Also erkämpfen im weiteren Sinne, aber dann eben den Willen zu haben, dass man unbedingt zur Schule gehen möchte. Und teilweise dann auch eben durch Förderung von Initiativen, die eben dann Schulbildung gefördert haben. Und das war dann so ein bisschen auch von außen gefördert. Teilweise haben dann andere Familienangehörige unterstützt, dass die Kinder in die Schule gehen, finanziell, oder auch Stiftungen, die unterstützt haben, dass man ein Stipendium bekommt, um sich weiterzubilden, dann eher später im Erwachsenenbereich.
Ja. Ja, total wichtig. Das hört sich schon total nach ganz vielen Hürden an. Sind hier sonst noch Hürden, die diese Frauen kommen mussten oder über die drüber mussten, in Erinnerung geblieben? Hat dich irgendwas ganz besonders berührt oder hast du ganz besonders irgendwas, eine Geschichte in dir behalten?
Was vielleicht auch nochmal so eine Brücke schlägt zu diesen demografischen Faktoren, die ich ganz am Anfang abgefragt habe. Viele der Frauen hatten Kinder.
Ja.
Und dann ist natürlich auch eine Hürde, wie man das Ganze mit der Familie vereinbaren kann.
Absolut.
Was dann auch sozusagen wieder ein Dorf im weiteren Sinne erfordert, dass man eben Kinderbetreuung und Unternehmen unter einen Hut bringen kann.
Da gibt es tatsächlich im Englischen, ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, im Englischen gibt es ein Sprichwort dazu. Kennst du dieses It takes a village to raise a child?
Genau.
Ja.
Das, und das ist halt da wirklich, wirklich dann auch.
Das wird da gelebt. Ne?
Genau.
Ja. Krass.
Genau das. Und je nach Hintergrund zum Beispiel war halt eben auch eine Gründerin, die aus den USA zurückgekommen ist. Also die dort auch, die hatte auch tatsächlich eine Promotion und schon ein Unternehmen gegründet und auch dort, also jetzt in Kenia, ein Unternehmen auf einem anderen Level gegründet, muss man ein bisschen sagen, die Bioethanol hergestellt hat.
Mhm.
Und die natürlich auch super davon profitiert hat, dass man sich in Kenia relativ gut Kinderbetreuung auch leisten kann, wenn man das benötigt.
Okay.
Und vielleicht nicht unbedingt die Familie drumherum hat. Das hängt natürlich auch wieder vom Hintergrund der Gründerin ab, aus welcher Schicht man sozusagen kommt. Aber für sie war das halt ein Faktor, dass sie gesagt hat, ja, dann gehe ich aus den USA wieder zurück nach Kenia, weil da kann ich es tatsächlich dann machen.
Ja, okay. So, und dann war dein Monat rum und du hattest deine 14 Interviews geführt. Die waren auch, also das war immer so ein Stündchen irgendwie im Durchschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, das Kürzeste war mir irgendwie eine halbe Stunde und dann anderthalb Stunden so in diesem Bereich. Es hängt immer davon ab, wie gesprächig man dann auch ist.
Und das war die Basis für deine Masterarbeit. So, jetzt sitzt du da mit diesen 14 Texten. Die musst du auswerten und in so eine Struktur von so einer Masterarbeit dengeln. Wie hast du das gemacht? Wie sah deine Auswertung aus?
Ja, also es gibt ja zum Glück inzwischen Software, die Interviews transkribieren kann.
Ja, die gibt es.
Und die auch sozusagen zum Sortieren von genau solchen Fragestellungen eben geeignet ist, dass man sich im Rahmen so einer Auswertung von Interviews dann mithilfe der Software sich Themen und Codierungen überlegen kann und die dann eben einfach eingeben kann, sich Textstellen markieren kann und am Ende sozusagen die Informationen sammeln kann aus allen Interviews und sozusagen gesammelt an einem Ort hat zu Themen, die man vorher geclustert hat und dass eben diese Auswertung dann, ich sag mal, vereinfacht wird und man nicht mit einem Textmarker und ausgedruckten Interviews da sitzt und sich alles so stückelweise auseinander basteln muss.
Ja.
Genau. Und ich hatte mir von der Methodik her auch überlegt, eine Reflexive Thematic Analysis zu benutzen.
Hilf uns.
Genau, bei der man sozusagen aus dem Inhalt der Interviews Themen entwickelt, die dann am Ende sozusagen der Kern des Ganzen sind.
Ja.
Das sind bei mir dann diese Determinanten geworden, die sozusagen in allen Interviews in irgendeiner Form vorgekommen sind. Das ist zum einen gewesen zum Beispiel diese persönliche Motivation und der Hintergrund, dann auch nochmal mit Unterteilung in Herausforderungen und Erfahrungen, die man gesammelt hat, zum Beispiel, oder dem Bildungshintergrund, den man hat. Dann als anderes noch so soziale und kulturelle Umgebung, in der man eben das Unternehmen gegründet hat oder aus der man herkommt, wie die Gemeinschaft darauf reagiert, wie die Familie darauf reagiert, welche Rolle man hat in der Familie auch oder auch in seinem sozialen Umfeld und was für Erwartungen auch damit verknüpft sind.
Mhm.
Und dann eben auch, welche Marktumgebung hat man? Also wie sieht es für das Produkt aus? Oder also ist der Bedarf für das Produkt da? Ist es ein Produkt, was es sowieso schon gibt und man hat eigentlich nur eine neue Idee dafür? Oder ist es was ganz Neues, was noch niemand hat? Wie ist so die Umgebung dazu? Das vierte Determinant ist dann, welchen Zugang hatte man zu Ressourcen? Das ist unter anderem finanzielle Ressourcen, aber auch Material. Also wenn man was entwickelt hat, ein Produkt, dann braucht man ja auch Material dazu. Wie ist so da die Umgebung und welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und natürlich am Ende noch mal ein bisschen auf einer Makroebene, was kommt von außen? Wie ist so die gesetzliche Situation? Gibt es da irgendwelche Punkte, die entweder Barrieren oder aber auch Hebel darstellen, die man nutzen kann?
Ja.
Genau.
Ja. Wow, super, super differenziert. Was sind deine Ergebnisse? Was ist bei rausgekommen? Was war wichtiger? Was hat Einfluss genommen?
Genau, also es war ja eine qualitative Analyse. Es war jetzt nicht wirklich eine Auswertung mit, was ist wichtiger oder weniger wichtig, sondern was waren einfach die persönlichen Erfahrungen, die die Gründerinnen gesammelt haben und was hat sie selbst beeinflusst dazu. Und dann war eben zum einen, dass die Community ein bestimmtes Bedürfnis hatte, einen Motivator, der häufiger aufgetaucht ist. Oder dass man irgendwie den Wunsch hatte, eine Verbesserung für die Gesellschaft zu erzielen. Oder eben auch, dass man so ein bisschen teilweise auch Female Empowerment, also auch Unterstützung von anderen Frauen im Zentrum stehen hatte, aus dieser eigenen Rolle heraus. Genau.
Das ist auch cool, ne, dass die dann gemerkt haben, so ja, ich hatte Hürden und ich möchte, dass es für andere Frauen besser wird und deswegen unterstützen wir uns hier gegenseitig.
Genau,
ganz
genau.
Toll.
Das war auch Teil davon. Genau. Und dann das andere ist, wenn man gerade in diesen Marktbereich reingeht, welche Marktmöglichkeiten gibt es und so, das war schon relativ individuell, weil es ja so viele verschiedene Produkte waren, die angeboten worden sind. Aber viele hatten eben auch den Wunsch, dass es einen nachhaltigen Wert hat.
Ja. Ja.
Genau.
Das war ein Faktor dabei. Auf wie viel bestehende Forschung konntest du schon zurückgreifen? Also wie viel wurde zu diesem Thema vor dir schon geforscht? Oder ist das, was du daraus gefunden hast, hast du die Pionierflagge in der Hand und breschst nach vorne?
Grundsätzlich hat man da schon so ein Nord-Süd-Gefälle in der Forschung, wenn man das jetzt mal so ausdrücken könnte, dass zum Kontext des globalen Südens, und da fällt Kenia ja rein, generell ein bisschen weniger Forschung vorhanden ist. Auch gerade im Feld der Entrepreneurship-Forschung. Und dann nochmal im Feld, wenn man Richtung Female oder Sustainability-Entrepreneurship geht. Von daher war die Literatur, auf die ich zurückgreifen konnte, eher begrenzt. Und zumindest was diese genaue spezifische Fragestellung anging. Es gibt natürlich ganz viel Entrepreneurship-Literatur und auch schon einiges an Forschung, was Female Entrepreneurship oder Sustainability Entrepreneurship betrifft. Allerdings hat viel davon den Ursprung auch im globalen Norden und ist deswegen dann doch nicht unbedingt eins zu eins übertragbar.
Semi-vergleichbar, ne?
Genau.
Ja, ja. Was war denn jetzt, wir haben jetzt gerade über die Herausforderungen dieser Frauen gesprochen, was war denn für dich, Annemarie, die größte Herausforderung beim Schreiben oder bei deinem Forschungsprozess? War es das Finden des Themas, war es das Durchführen der Interviews, war es nachher die Auswertung, wo hast du mal gedacht, boah, Hürde?
Ja, Hürde habe ich ab und zu gedacht, aber nicht so in dem Sinne, dass ich dachte, es ist irgendwie eine Herausforderung oder irgendwie, keine Ahnung,
ich lass sein
oder so, sondern mehr so, ja, okay, ich muss mich jetzt damit beschäftigen und dann komme ich da auch durch.
Was war denn da so?
Die Themenfindung, also Eingrenzung der Forschungsfrage. Das war schon mit eine der größten Hürden und ansonsten, ja, man schreibt halt einfach, also man hangelt sich so ein bisschen dran, wenn ich jetzt die Interviews zu führen, ja, dann guckt man sich an, wie führt man ein Interview oder welche Methodik benutze ich. Ja, dann lese ich ein bisschen Literatur zu verschiedenen Methodiken und dann kann ich rausfinden, welche dazu am besten passt. Und genau, deswegen war irgendwie so diese Eingrenzung der Forschungsfrage die, ich sag mal, größte Hürde. Aber ich hatte nie so das Gefühl oder das Bedürfnis, dass ich das jetzt sein lassen möchte.
Okay, super. Das heißt, du hast einmal dein Thema gefunden, danach bist du losgelaufen und hast alle Hürden weggeballert.
Ja, weggeballert nicht unbedingt, aber ich bin zumindest in irgendeiner Weise drüber oder drumherum gelaufen.
Ohne dass sie dir als besonders unangenehm oder als besonders demotivierend in Erinnerung geblieben wäre.
Genau. Ja, aber ich hatte auch ein Ziel vor Augen.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, der Hauptmotivator, dass man dieses Ziel erreicht.
Ja. Da kommt jetzt für andere Leute, mag das eine Hürde sein, du hast auf Englisch geschrieben, ich habe ja eben den Titel vorgelesen und auch diese ganzen Keypoints, die wir hier gerade zitiert haben, waren zum Teil ja noch auf Englisch. War das für dich von vornherein klar? Ist das in diesem Sustainability-Environment, ist das irgendwie bei euch da gang und gäbe oder hättest du es auch auf Deutsch machen können?
Vermutlich hätte man es auf Deutsch machen können. Mir persönlich wäre es schwieriger gefallen, es auf Deutsch zu machen, weil die Interviews auf Englisch sind, die Literatur ist auf Englisch, dieses Forschungsprojekt, woraus diese Masterarbeit ja entstanden ist, war in einem internationalen Team, das heißt, man hat auf Englisch gesprochen die ganze Zeit. Also jeder Faktor, der diese Masterarbeit umgeben hat, war auf Englisch und dann auf Deutsch zu schreiben, wäre, glaube ich, aufwendiger gewesen.
Ja, okay. Warum ist das deiner Meinung nach ein wichtiges Thema? Oder ist es ein wichtiges Thema?
Es ist ein wichtiges Thema.
Es ist ein wichtiges Thema. Warum? Warum sollte die Welt mehr einen davon erfahren, wie die Umstände für weibliche Gründerinnen in Afrika sind?
Es ist vor allem ein Sichtbarkeitsthema, dass solche Fragestellungen oder auch der Kontext nicht untergeht. Dass die Forschung, die ja häufig auch in, im globalen Norden angesiedelt ist, eben nicht nur die eigene Landschaft, das eigene Ökosystem betrachtet, sondern dass man eben auch gerade in Zusammenarbeit mit Forschenden aus anderen Regionen eben auch mal den Fokus und den Schwerpunkt verlegt.
Ja, weil wir eben nicht immer davon ausgehen können, alles ist überall so, wie es für uns ist.
Genau.
So, es ist nicht übertragbar so. Und
sich
damit zu beschäftigen und das sichtbar zu machen. Ah, toll, sehr cool. Für welche weiteren Forschungen ist denn deine Arbeit jetzt Grundlage oder für wen kann, für was kann die weitere Bestandteil sein? Also wird an dem Thema, weißt du, da wird noch weiter geforscht, weißt du, ob es irgendwo.
Das Thema an sich liegt ja sehr im Themenschwerpunkt des Lehrstuhls, an dem ich das geschrieben habe. Unter anderem eben auch mit den Projekten, die dort bearbeitet werden oder auch den Promotionsvorhaben von Kolleginnen, die ich dort am Lehrstuhl hatte. Genauso, dass die Interviewdaten schon auch hoffentlich verwendet werden.
Ja, wir drücken die Daumen. Das, vielleicht wird die Arbeit ganz berühmt noch. Hat deine Arbeit oder haben diese Ergebnisse direkte Anwendbarkeit in die Praxis? Also sollte die UN jetzt hergehen und sagen, die Masterarbeit von Frau Thomas sagt aber, dass wir im globalen Süden folgende Faktoren anpassen müssen, damit es weiblichen Unternehmerinnen besser geht?
Nein.
Nein.
Also nein, in dem Sinne, dass man sowas nicht pauschalisieren kann. Zum einen ist die Arbeit ja auch nicht darauf ausgelegt, Wertigkeit von Faktoren zu bestimmen.
Ah, okay, ja.
Sondern einfach nur ein allgemeines Bild, welche Faktoren gibt es denn überhaupt? Und das andere ist eben, dass, weil ich das Thema ja gerade schon mal angesprochen hatte, dass das Ökosystem und das Entrepreneurship-Ökosystem, was für jeden so ein bisschen anderen Vor- oder Nachteile hat, dass man das nicht unbedingt von außen, vor allem nicht von außen, anpassen kann, ohne sich das genauer anzuschauen und eben auch die einzelnen Personen, die in diesem Ökosystem drin sind, in den Fokus zu nehmen.
Ja, das heißt, du könntest jetzt von außen gar nicht sagen, man müsste da und da an dieser einen Stellschraube drehen, dann würde für alles für weibliche Unternehmerinnen besser werden.
Genau, man müsste erstmal überlegen, welche Gründerinnen betrachtet man und was könnte man für sie besser machen oder welche grundlegenden Überschneidungen gibt es. Aber dazu bräuchte man, glaube ich, auch eine viel größere Datenlage.
Ja. Man könnte ja eine Promotion drüber schreiben. Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal hast du dann diese Masterarbeit ja erfolgreich abgeschlossen. Dann kam der Punkt, wo du dich entschieden hast, sie bei der FABU einzureichen. Oder hat jemand anders das für dich entschieden?
Das habe ich tatsächlich.
Das hast du. Du wusstest, dass es diesen Preis gibt und hast dann gesagt, ach guck mal, ich bewerbe mich mal.
Genau.
Wenn ich das recht erinnere aus den anderen Gesprächen, dauert das immer einen Moment zwischen dem Moment, wo man sich beworben hat und wo dann tatsächlich feststeht, ob man gewonnen hat oder nicht. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du mitgeteilt bekommen hast, dass du bei diesem Fabu-Preis berücksichtigt wurdest?
Ja, in dem Zusammenhang auch noch mal einmal einen herzlichen Dank an die Fabu für diesen Preis. Ich war zu dem Zeitpunkt im Büro in Karlsruhe und habe das dann auch als Aufhänger genutzt, um die nächste Kaffeepause zu initiieren mit den Kollegen.
Weil du einen Anruf bekommen hast und an deinem Schreibtisch zusammengeklappt bist? Oder was war los?
Ja, ich hab den Anruf vom Schreibtisch bekommen, genau. Und habe mich dann auch sehr darüber gefreut und musste das erstmal meinen Kollegen erzählen.
Hast erstmal alle zusammengetrommelt und hast gesagt, hallo, ihr steht vor einer Preisträgerin. Ja, perfekt. Du hast es gerade erzählt, du bist in Karlsruhe, du bist jetzt nämlich schon nicht mehr in Wuppertal, sondern du arbeitest. Erzähl mal, wo hat es dich nach deinem Masterabschluss hin verschlagen?
Genau, also ich habe mir währenddessen auch überlegt, dass ich promovieren möchte.
Mhm.
Und von daher war sozusagen der Fokus für den nächsten Schritt, eine Stelle zu finden zum Promovieren und dann eben auch in einem Themenbereich, der was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, im weiteren Sinne zumindest. Das Thema Entrepreneurship habe ich jetzt in der Promotion nicht mehr mit drin, sozusagen.
Das heißt, du bist deinem Lehrstuhl nicht treu geblieben?
Nein, das hat leider nicht gepasst, weil es muss ja auch eine Stelle vorhanden sein.
Aber du bist der Uni Wuppertal treu geblieben.
Genau. Ich bin der Uni Wuppertal treu geblieben und promoviere jetzt eben an einem anderen Forschungsinstitut, aber als externe Promotionsstudentin.
Ja, über was für ein Thema?
Ich beschäftige mich jetzt auf einer anderen Ebene und da geht es dann bei mir in der Forschung um die Kohlenstoffspeicherung, also Politikinstrumente und inwiefern die Verwendung von Kohlenstoffspeicherung oder den Ausbau von Kohlenstoffspeicherung fördern können.
Durch so Projekte, mit denen man CO2 einspart oder?
Genau, also das ist zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein Instrument betrachten würde, wäre das der Innovation Fund von der EU, die Projekte gezielt fördern. Die dann eben auch zur Einspeicherung von Kohlenstoff, also erstmal zur Abscheidung und dann eben auch zur Einspeicherung führen. Auf anderer Ebene sind es dann aber auch Steuerinstrumente beispielsweise, die Unternehmen das Unternehmen das in irgendeiner Weise steuerlich anrechnen können, wenn sie in solche Projekte investieren.
Mhm. Ja, also wirklich der ganz große Blick von ganz oben.
Genau, der ganz große Blick von ganz oben. Welche Politikinstrumente gibt es und wo können die eingesetzt werden?
Ja, super. Und so wie du im Moment da sitzt und lächelst, hast du an dem Thema ziemlich viel Spaß.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen weiter weg von dem Thema meiner Masterarbeit.
Ja.
Bis auf den Nachhaltigkeitskontext natürlich. Aber es ist ein Thema, was mir Spaß macht und
dann wünschen wir dir
die nächsten paar Jahre beschäftige.
Genau, dann wünschen wir dir, dass du die nächsten paar Jahre da auch echt motiviert dran bleibst und die Promotion genauso erfolgreich zu Ende bringst wie den Master. Alles gut dafür, Annemarie.
Vielen Dank.
Ich lade euch KandidatInnen am Ende dieser Podcast-Aufnahmen immer noch ein, dass ihr allen Zuhörenden da draußen was mitgebt, was euch, ich sag jetzt mal, entweder während deines ganzen Lebenslaufes oder aus deinem Themenbereich heraus oder von mir aus auch spezifisch aus der Forschung zu deiner Masterarbeit, was dir irgendwie am Herzen liegt, was dir wichtig ist. Was magst du allen Zuhörenden da draußen einmal noch sagen?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man Spaß an dem Thema hat, dass man mit dem man sich beschäftigt.
Mhm.
Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn dieses Thema sich ändert. Also, dass man in verschiedenen Themen sich wiederfinden kann und Spaß dran haben kann und eben auch einfach nicht zu starr in die Zukunft blicken muss.
Mhm. Weil es kommt eh anders als geplant.
Ja, meistens schon.
Super. Danke für deine Zeit heute. Danke, dass du das mitgemacht hast. Ich weiß, du bist viel beschäftigt und hast dir die Zeit hierfür freigeschaufelt. Daher nochmal meinen ganz herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle sage ich normalerweise, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Aber die Annemarie war für dieses Jahr die letzte Preisträgerin der Fabu-Preise und deswegen geht an dieser Stelle für dieses Jahr auch die ausgezeichnete Reihe zu Ende. Wir bedanken uns bei Ihnen und euch allen da draußen fürs Zuhören. Hoffen, es hat allen viel Spaß gemacht, verabschieden uns hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Und bis dahin, alles Gute, ein herzliches Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.